Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 9. Dezember 2013 zum Thema Making News. Zu Gast ist Gerald Groß, Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Herzlich willkommen hier im Kepler Salon. Freut mich, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind. Bei mir zu Gast ist Gerald Groß, den ich Ihnen dann noch gerne vorstellen möchte. Und wir beschäftigen uns heute mit den Nachrichten. Making News ist unser Thema. Vorweg noch ganz kurz organisatorische Infos. Herr Groß wird circa eine halbe Stunde lang erzählen über sein Thema. Und dann soll ausreichend Gelegenheit sein, dass Sie mit ihm darüber reden, dass Sie Ihre Fragen stellen. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Ich werde dann schauen, dass Sie möglichst der Reihe nach drankommen. Und bitte Sie darauf, auf das Mikrofon zu warten. Meine Kollegin wird Ihnen das geben. Das hat diesen Grund, es werden alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet und können dann im Web nachgehört werden. Und da ist es ein bisschen unangenehm, wenn man immer nur die Antworten hört und die Fragen nicht dazu. Drum bitte die Scheu überwinden und ins Mikrofon sprechen, das geht ganz schnell, dass das ganz normal wird. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier und ich freue mich, dass ich diesen Abend heute mit Ihnen hier verbringen darf. Gut, dann gehen wir gleich zum Herrn Groß. Was soll man zu ihm sagen?
Er ist da bin ich schon gespannt, ja.
Journalist, gelernter Germanist und hat Vierteljahrhundert journalistische Erfahrung. Als Print, im Radio, im TV, überall tätig gewesen. Alle möglichen Jobs dort gemacht, war Reporter, Newsmanager, Moderator, Chef vom Dienst, Chefredakteur. Also ich denke, er kennt den Medienbranche und den Medienbereich sehr gut und vor allem den ORF, wo er ja 23 Jahre lang war und wo ihn, denke ich, auch viele von Ihnen kennen. 10 Jahre davon war er bei der ZIP, dem Aushängeschild des ORF, als Moderator tätig und als leitender Redakteur. Seit 2 Jahren ist er selbstständig. Er ist jetzt Medientrainer, Berater, Autor, hat auch sein Buch mitgebracht, aus dem er uns auch erzählen wird. Ja, und ich denke, da ist ein großer Schatz und ein großer Fundus, aus dem wir heute hören werden. Ja, ich habe schon angesprochen, die Zeit im Bild ist ja die Sendung des ORF. Sie hat fast immer noch jeden Tag die meisten Zuschauer. Es sind 1,5 Millionen Menschen, die das anschauen. Das ist natürlich auch ein bisschen so die Tendenz fallend, aber doch immer noch 1,5 Millionen Menschen ist eine große, große Menge an Leuten, die das sehen und auch schon so lange Zeit. Ich denke, die meisten hier im Raum sind so wie ich damit aufgewachsen, wo um 19.30 Uhr die Nachrichten einschaltet. Die Zeit im Bild gibt es seit 1955, heißt sie auch so. Sie hat natürlich das Format immer wieder geändert, aber es ist etabliert und bekannt. Ja, sie ist bekannt, dementsprechend bekannt sind auch die Moderatorinnen und Moderatoren dieser Sendung. Also die sind meistens schon österreichweit sehr, sehr bekannt. Aber sie arbeiten auch sehr hochprofessionell. Das sieht man und das läuft einfach immer wunderbar ab. Seien es jetzt 3 Minuten beim ZIP-Flash, zumindest für den Laien, denke ich. Sie werden vielleicht das eine oder andere erzählen können. 3 Minuten beim ZIP-Flash, 20 Minuten bei der ZIP24, also die werden gefüllt und das sind ja schon einige Sendungen. Die Frage ist, wie läuft es so hinter den schönen Kulissen, die man sieht? Und darüber bitte ich Sie, uns zu erzählen.
Mhm. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zunächst einmal hierher in dieses historische Gemäuer. Das ist wirklich ein beeindruckender Veranstaltungsraum, zu dem man nur gratulieren kann, wenn man da die Treppe heraufgeht. Dann spürt man irgendwie einen ganz speziellen Geist. Also ich hoffe, dass ich dann die Treppe auch, als ein Achtel Wein habe ich schon getrunken, dass ich die Treppe dann auch wieder noch unbeschadet runterkomme. Wirklich toll. Danke für die freundliche Einleitung, meine Damen und Herren. Ich bin heute hier zu Ihnen gekommen, ohne genau zu wissen, was mich wirklich erwarten wird. Und ich hoffe, Sie haben sich jetzt auch keine ganz konkreten Vorstellungen über diesen Abend gemacht. Wir werden ihn dann spätestens nach einer halben Stunde ohne dies gemeinsam und interaktiv verbringen. Ich habe heute schon das Vergnügen gehabt, im Ladestudio Oberösterreich hier bei meinen ehemaligen ORF-Kollegen zu sein und durfte in der Radiosendung von 11 bis 12, heißt ich weiß gar nicht, wie die Sendung heißt, um ehrlich zu sein. Sie wahrscheinlich auch. Weiß das jemand? Im Gespräch. Ja, danke. Super. Vielen Dank für die Hilfe. Bei Im Gespräch sein, und da hat mich der Kollege Lena auch gefragt, wie das bei mir war, sozusagen Traumberuf Moderator, für viele ist er das wohl, Moderatorin vor allem, wahrscheinlich eher bei den Mädchen vielleicht eher ein Traumberuf. Bei mir war es das eigentlich nicht, ich bin in einem fernsehlosen Haushalt aufgewachsen, so viel zum Thema sozialisiert und aufgewachsen mit dieser Sendung. Also bei mir gab es dieses Lagerfeuer der Nation, das tägliche eigentlich nicht, weil mein Vater war, aus welchen Gründen immer, fragen Sie mich nicht, ich habe es nie wirklich ergründen können, ein notorischer Fernsehverweigerer. Ja, also er hat immer gesagt, und das war noch nicht so diese Welle. Heute gibt es ja schon Fernsehverweigerer aus den verschiedensten Gründen, wenn man halt sagt, irgendwie das Medium ist zu oberflächlich oder ich weiß nicht, man verbringt zu viel Zeit damit und so weiter und so fort. Mein Vater hat irgendwie gegen die Technik was gehabt, ja, und hat irgendwie das Gefühl gehabt, er hat immer gesagt, mein Vater war ein gestandener Burgenländer, ein einfacher Mensch, und hat immer gesagt, das ist elektrisch zum Narren halten. Ja. Und das hat ihm irgendwie, hat ihm dieses Medium nicht behagt. Und daher kam einfach kein Fernseher ins Haus bei uns, und für mich war das natürlich schon ein Problem als Kind, weil man ist einfach schon ausgeschlossen irgendwo, man kann nicht mitreden in der großen Pause, wenn es darum geht, halt einfach die Fernseh-Events des Vortages zu besprechen. Und das hat mich zu einem notorischen Leser gemacht, und zwar zu einem notorischen Leser von Fernsehprogrammzeitschriften. Warum? Weil ich musste natürlich immer wissen, was passiert in diesen Filmen und Serien, über die da alle immer reden, ganz geheimnisvoll. Und ich war dann wahnsinnig gut informiert. Ich habe alle Schauspieler immer gekannt, die Regisseure, habe viel mehr Informationen zum Teil gehabt als meine Kollegen. Nur ein Problem gehabt, das Ende habe ich nie gewusst. Ja? Also da musste ich dann sozusagen immer übergeben an meine Freunde. Und ich habe daher immer gesagt, vielleicht war es meine spezielle persönliche Rache dann, dass ich zum Fernsehen gegangen bin. Ich wollte offensichtlich ganz genau wissen, wie es da wirklich zugeht und was da los ist. Und um das auch noch abzuschließen und aufzulösen, also den ersten Fernseher, den meine Eltern dann gekauft haben, den hat meine Mutter angeschafft. Da hat der Bursche im Fernsehen moderiert. Ja, also okay. Das war dann schon, da war ich schon bei Burgenland heute. Ich habe im Landesstudio Burgenland begonnen, eine sozusagen klassische ORF-Karriere. Und da hat meine Mutter sich dann gegen meinen Vater durchgesetzt und hat dann einen Fernseher angeschafft, damit sie auch kontrollieren kann, wahrscheinlich, ob der Bub eh arbeitet jeden Tag. Und ich bin aber auch durch einen Zufall dann im Endeffekt zum Fernsehen gekommen. Ich wollte eigentlich immer schon Journalist werden, ab einem bestimmten Zeitpunkt meines, Sie haben das angesprochen, ich bin gelernter Germanist. Ich habe irgendwann, also ich habe immer gern geschrieben, und ich habe gewusst, das ist wahrscheinlich irgendwie, in diese Richtung muss ich etwas machen. Und ich habe dann begonnen, bei verschiedenen Printmedien in Wien einfach als freier Mitarbeiter noch am Ende meines Studiums zu arbeiten, und habe da ein bisschen Blut geleckt, ja, und wollte aber eigentlich immer Printjournalist bleiben. Also für mich waren Zeitungen das Größte, ja, und dieses einfach sozusagen das, was man irgendwie am Vortag oder am Nachmittag schreibt, am Abend oder am nächsten Tag dann einfach gedruckt zu sehen, und nicht nur zu sehen, sondern auch zu riechen und irgendwie einfach zu spüren. Dieses haptische Erlebnis einer Zeitung, das war für mich schon nicht das Größte eigentlich, und das wollte ich eigentlich immer machen und bleiben. Aber wie es der Teufel so will oder der Zufall, eines schönen Tages, und auch diese Geschichte habe ich in meinem Buch hier verewigt, weil halt die Wege des Herrn unerforschlich sind, eines schönen Tages habe ich mit meiner damaligen Freundin wollte ich mit meiner damaligen Freundin und späteren jetzigen noch immer Frau von Wien nach Graz fahren zur Sponsionsfeier eines Freundes, und wir haben uns auf die Straße gestellt und haben Auto gestoppt. Etwas, was man heute eigentlich nicht mehr macht. Ich erlaube das meinen Kindern übrigens auch nicht, aber damals war das selbstverständlich, und man wäre nie auf die Idee gekommen, seine Eltern zu fragen, ob man Auto stoppen darf. Und das dritte Auto hat aufgehalten, es hat auch meine Freundin gestoppt, logischerweise, und es war der Personalchef des ORF. Das wusste ich aber nicht beim Einsteigen, dann bin ich erst draufgekommen irgendwo bei Gleisdorf, da habe ich vorher schon über den ORF geschimpft und über die Generaldirektoren, bis er dann irgendwann sich so mit einem breiten Grinsen im Gesicht geoutet hat, als Personalchef und graue Eminenz des ORF, Dr. Buchner, der auch vor wenigen Jahren unschön aus dem ORF dann letztlich geschieden ist. Und das war mein Einstieg. Ich habe dann im Landesstudio Burgenland begonnen, einige Wochen später, und bin bicken geblieben, klassisch. Aber es gibt auch ganz andere Wege. Ich habe auch zum Beispiel die Geschichte von Tarek Leitner hier beschrieben, der ja ein Linzer ist und da ganz klassisch begonnen hat als Plattenträger, nicht? Das ist einer der jüngsten, glaube ich. Also ich kenne niemanden, der noch jünger begonnen hätte. Der hat als Plattenträger begonnen, glaube ich, schon nach seiner Matura hier im Landesstudio. Und so passiert halt manches Mal. Sie haben etwas sehr Schönes gesagt. Vorhin habe ich mal gemerkt, wie alles im Fernsehen nach einem natürlich super durchdachten Plan funktioniert und alles immer super smooth abläuft. Dass es natürlich hinter den Kulissen nicht immer ganz so ist, das konnte man schon auch zwischen den Zeilen bei Ihnen durchhören, und so ist es natürlich auch. Und mit diesen Dingen habe ich mich auch in meinem Buch beschäftigt. Und wenn Sie erlauben, dann werde ich diese halbe Stunde auch so gestalten, dass ich das eine oder andere eben aus diesem Buch vorlese. Denn deshalb habe ich sie eigentlich geschrieben, weil ich lese wahnsinnig gern vor. Ich habe meinen Kindern immer gern vorgelesen und ich lese auch Erwachsenen gern vor. Und das muss ich natürlich jetzt ausnutzen. Und wenn Sie schon einmal da sind und jetzt eh nicht weggehen können, dann müssen Sie da jetzt durch. Und eine schöne Geschichte, weil natürlich im Fernsehen viel Planung ist. Klar, Fernsehen ist noch immer ein sehr, wie soll man sagen, auch in heutigen Zeiten noch immer ein sehr behäbiges Medium. Behäbig ist vielleicht auch nicht ganz das richtige Wort, aber ein Medium, das einfach letztlich sehr viel Teamwork erfordert. Das heißt, es müssen sehr viele Menschen koordiniert werden, damit dann im Endeffekt irgendwas rauskommt. Und das ist natürlich immer schwierig und das setzt natürlich Planung voraus. Und diese ganzen Planungsabläufe, die sind natürlich alle irgendwo verinnerlicht. Das läuft schon alles sehr professionell ab, klarerweise. Aber trotzdem, im Endeffekt führt dann halt doch hin und wieder auch der Zufall Regie. Und manches Mal passieren dann Dinge, die eben doch vielleicht einmal anders geplant waren, und da erwischt es einen dann halt manches Mal. Ich habe in diesem Buch auch nicht nur eigene Geschichten gesammelt, sondern auch die meinen Kolleginnen und Kollegen passiert sind. Ich wollte niemanden kompromittieren mit diesem Buch, ich wollte niemanden aufplatteln, wie man so schön sagt, und niemanden outen, aber Geschichten, die sie mir sozusagen freiwillig und erzählt haben, die habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Und eine solche Geschichte, die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorlesen, weil wir ja gerade auch im Moment Regierungsverhandlungen erleben und vielleicht noch möglicherweise vor Weihnachten auch eine neue Regierung. Werden wir mal schauen. Und das erinnert mich oder hat mich erinnert an das Jahr 2000, als die damals schwarz-blaue Bundesregierung angelobt wurde. Und da ist meinem Kollegen und lieben Freund Wolfgang Wagner etwas passiert, was ich überschrieben habe mit der Überschrift "Mit einem schwarz-blauen Auge davongekommen". Am 4. Februar 2000 hatte der langjährige Zeit im Bild Innenpolitikredakteur Wolfgang Wagner, CVD, Planer in seinem Dienstplan stehen. Damit war er nicht für das Zustandekommen und Abwickeln einer bestimmten Sendung zuständig, sondern für die Grobplanung der Nachrichtensendungen des gesamten Tages. Er hatte sich also gemeinsam mit den Ressortleitern um das Themenmanagement der Sendungen zu kümmern, darauf zu achten, dass kein Ereignis übersehen, Fixtermine wahrgenommen und rechtzeitig Gäste ins Studio eingeladen wurden. Am besagtem Tag war der Spielraum freilich gering, denn es gab ein beherrschendes Ereignis, die Angelobung der schwarz-blauen Bundesregierung, der man auch im ORF seit Tagen entgegenfieberte. Die Stimmung in Österreich war aufgeheizt. Am 1. Februar 2000 wurde ein Büro der ÖVP-Parteizentrale besetzt. Am Tag darauf folgten rund 20.000 Menschen einem Aufruf der Plattform Demokratische Offensive und machten ihrem Unmut über die vom Wahlverlierer Schüssel mit Haider, der neuen Nummer 2, geschlossene Koalition mit einer Demo auf dem zwischen Bundeskanzleramt und Präsidentschaftskanzlei gelegenen Ballhausplatz Luft. Den Verantwortlichen im ORF, vom General über den Informationsdirektor bis zum Chefredakteur, war also zumindest eines klar. Business as usual war an diesem Tag nicht angesagt. Andererseits, die Angelobung einer Regierung haben wir noch nie live übertragen. Wie so oft entschied man sich für einen Kompromiss. Nicht reizen, nicht füttern, nicht in den Käfig gehen, war die Devise, die der damalige Generaldirektor Gerhard Weiß selbst für den Umgang mit der Politik ausgegeben hatte. Die Angelobung würde also 1:1 für den Fall der Fälle mitgeschnitten werden, ansonsten sollte das Ereignis aber behandelt werden wie die Regierungsangelobungen davor. Und das bedeutete ausführliche Berichterstattung in allen Sendungen ab der ZIP um 13 Uhr, aber nicht mehr. Man wollte sich offenbar dem Vorwurf der Regierungsparteien an einer Hysterisierungskampagne mitzuwirken, nicht aussetzen. Hysterie hin oder her, dass die Emotionen an diesem Tag hochgehen würden, war schnell klar. Bereits in den Morgenstunden sammelten sich rund 10.000 Demonstranten auf dem Heldenplatz. Der Ballhausplatz selbst war zwar abgeriegelt, aber der traditionelle Fußmarsch der Kabinettsmitglieder vom Bundeskanzleramt zur Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg, wo der Bundespräsident die Angelobung vornimmt, schien zu gefährlich. Die neue Regierung musste also aus Sicherheitsgründen und erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik durch einen unterirdischen Gang in die Präsidentschaftskanzlei marschieren. Dort wartete bereits Bundespräsident Thomas Kestil mit versteinerter Miene auf die Zeremonie, die ihm zutiefst gegen den Strich ging. Um 11.20 Uhr bekam Sendungsplaner Wolfgang Wagner, der gerade dabei war, die internationalen Zeitungen durchzuackern, die österreichischen sind Pflichtlektüre noch vor der Redaktionssitzung um 10 Uhr, einen Anruf vom Chef vom Dienst der ZIP um 13 Uhr. Kannst bitte schnell in den Newsroom kommen? Wagner legte etwas widerwillig die Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Seite und setzte sich, mehr schlendernd als sich sputend, in Richtung Newsroom in Bewegung. Durch das Bullauge in der Studiotür fiel ihm die hektische Betriebsamkeit dahinter auf und er sah zu seiner Überraschung Moderator Hans-Georg Heinke bereits fertig geschminkt am Zipptisch sitzen. Der Blick des Moderators hellte sich auf, als er das schwarze Poloshirt des Planungsredakteurs durch das Glas schimmern sah. Noch hatte sich die Studiotür nicht hinter Wagner geschlossen, als ihm schon der gebrüllte Befehl des Chefs zum Dienst entgegenschallte: Wolfgang, wir gehen auf Sendung, setz dich hin! Wagner ahnte, was nun auf ihn zukommen würde, aber allen Fluchtreflexen zum Trotz war es zum Umkehren zu spät. Und zum Diskutieren auch. Ein leichter Stoß des Chefs zum Dienst und Wagner fiel in den Studiosessel neben Heinke, der ihn auch schon händeringend anflehte: Wolfi, du musst mir helfen, wir gehen in ein paar Minuten auf Sendung und ich habe keine Ahnung von den Leuten in der neuen Regierung. Auf dem Kontrollmonitor am Boden vor dem Moderationspult, auf dem permanent das laufende Programm aufgeschaltet ist, sah man, was für ein Kontrast, Vera Russwurm entspannt mit den Gästen ihrer Talkshow plaudern. Die Sendung, die ihren Namen trug, lief immer am Donnerstagabend und wurde am Freitag zu Mittag wiederholt. Aber am unteren Bildschirmrand kündigte sich bereits die nahende Unterbrechung an. In Kürze ZIP-Spezial zur Regierungsangelobung, versprach der News-Scroll und im nächsten Moment erschien auch schon die rotierende Weltkugel auf dem Schirm. Die vertraute Signation sorgte im Newsroom dafür, dass es mit einem Schlag ruhig wurde. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ZIP-Spezial aus Anlass der Angelobung der neuen Bundesregierung, die derzeit gerade in der Hofburg im Gang ist, begrüßte Hans-Georg Heinke die Zuschauer in gewohnter Manier und Souveränität. Während die Regie auf die Live-Bilder aus der Hofburg umschaltete, wo Thomas Kestil gerade die Reihe der Minister und Staatssekretäre abschritt und jedem und jeder mit ausdrucksloser Miene und ohne ein einziges Wort mit seinem jeweiligen Gegenüber zu wechseln die Hand schüttelte, übergab Heinke an Wolfgang Wagner unseren Experten aus der Innenpolitik, der nun die Bilder kommentiert. Wagner, ungeschminkt, dem aber das verbliebene Blut im Adrenalin in den Kopf gestiegen war und seine Wangen rot gefärbt hatte, musste feststellen, dass die Angelobung bereits weit fortgeschritten war. Nicht nur Kanzler Schüssel, damals noch mit Marschall, und die Vizekanzlerin im dunkelroten Kostüm hatte der Bundespräsident weit hinter sich gelassen, auch an den bekannten Gesichtern dieses Kabinetts, von Bartenstein über Grasser und Scheibner bis zu Gera und Molterer, war er bereits vorbei. Über jede einzelne und jeden einzelnen von ihnen hätte Wagner spontan genügend gewusst, ja selbst die Namen der noch weitgehend unbekannten FPÖ-Minister Schmidt und Sickel hätte er berat gehabt. Aber nun wandte sich der Bundespräsident gerade von Benita, Kestil sprach sie bewusst oder unbewusst falsch mit Benito an, Ferrero Waldner ab und zwei Herren zu, die Wagner beim besten Willen nicht kannte oder zumindest nicht auf Anhieb erkannte. Es waren die Neopolitiker Warneck und Finz, in Fachkreisen anerkannter Radiologe der eine und Spitzenbeamter des Rechnungshofes der andere, die im ORF nun zwar als neue Staatssekretäre vorgestellt wurden, ansonsten aber vorerst anonym und ohne Portfolio bleiben mussten. Erst beim letzten in der Reihe war sich Wagner wieder ganz sicher. Und hier wird gerade der Burgschauspieler und frühere Punkrocker Franz Morak angelobt, der ebenfalls neu in der Bundesregierung ist und für Kultur zuständig sein müsste. Wagners Tipp, Park wenig Risiko. Morak war bereits seit 4 Jahren Abgeordneter im Nationalrat und Kultursprecher der ÖVP-Fraktion, war aber dennoch nicht ganz korrekt. Morak war offiziell für Kunst und Medien zuständig und ab sofort die rhetorische Speerspitze der Regierung gegen den ORF. Aber das konnte damals noch niemand wissen. Mit dem letzten Handschlag des Präsidenten war die Zeremonie in der Hofburg beendet. Thomas Gestil verschwand schweigend samt Adjutanten hinter der berühmten Tapetentür und das Kabinett Schüssel 1 begann sich zu entspannen und fröhlich feixend zum Gruppenfoto aufzustellen. Für die Regie im ORF Newsroom das Signal, das Live-Bild wegzuschalten. Damit waren nun wieder Heinke und Wagner im Bild. Ersterer hatte die Zwischenzeit genutzt, sich schlaue Fragen an Wagner auszudenken. Wie ist nun die neue Bundesregierung zu bewerten? Lautete eine davon. Wolfgang Wagner verkrampft sich noch heute beim Gedanken daran. Wie soll man aus dem Bauch heraus eine Analyse abliefern, für die man sich unter normalen Bedingungen mehrere Stunden vorbereitet und jedes einzelne Wort auf die Waagschale gelegt hätte? Er sprach also unverfänglich von einem Mix aus alten Hasen und unbeschriebenen Blättern und blieb auch sonst recht unverbindlich. Den Boden unter den Füßen, den er gewonnen zu haben glaubte, zog ihm allerdings Heinkes nächste Frage blitzartig weg. Und wie lange wird sich diese Bundesregierung halten? Während die eine Gehirnhälfte Wagners noch an einer ausweichenden Antwort arbeitete, kam aus der anderen bereits der rettende Gedankenblitz. Ich gebe diese Frage gerne an unseren Innenpolitikchef Hans Bürger weiter, der ja in der Hofburg ist und die Angelobung an Ort und Stelle mitverfolgt hat. Die Regie reagierte schnell und schon war eine Kamera in Richtung des Angesprochenen unterwegs, der allerdings noch mit dem Verzehr eines Brötchens beschäftigt war und sich angesichts des herannahenden Objektivs geistesgegenwärtig duckte. Kein Innenpolitikchef aus der Hofburg und schon waren also wieder die beiden Zeremonienmeister auf dem Königberg dran. Diesmal rettete sie die Regie. Das Band mit der Aufzeichnung der Angelobung war endlich an den Anfang zurückgespult und konnte nun abgespielt werden. Sparsam kommentiert von Wagner, der in der Zwischenzeit eine vollständige Liste mit den Namen und Kurzbiografien der Kabinettsmitglieder auf den Tisch bekommen hatte. Rückblickend gesehen ist es erstaunlich, dass dieses Sondersendungsdebakel weder medial noch politisch Wellen geschlagen hat. Es gab keine Verrisse in den Zeitungen und keine öffentlich geübte Kritik aus den Parteien. Und noch etwas ist einzigartig. Im ansonsten lückenlosen ORF-Archiv fehlt ausgerechnet der Mitschnitt dieser Sendung. Entweder wurde das Band unmittelbar danach vernichtet oder es liegt in einem Tresor. So ist es also damals gelaufen und natürlich hat es auch Pannen gegeben oder Sendungen gegeben, die nicht so gut gelaufen sind und die dann letztlich schon auch Folgen gehabt haben. Ich habe eine dieser Sendungen hier auch beschrieben und habe dann dazu gesagt, Panne als Politikum, eine Sendung, die nämlich dazu geführt hat, dass dann letztlich Gerhard Weiß eigentlich als Generalintendant abgelöst wurde und von Lindner damals ersetzt wurde. Und nicht, dass das jetzt eine einzelne Sendung gewesen wäre, die wirklich dafür verantwortlich gewesen war. Wir wissen heute natürlich, dass da andere Dinge und andere Kräfte auch schon noch mitgewirkt haben. Aber es war sozusagen der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und Andreas Kohl, der damalige ÖVP-Clubchef, jetzige ÖVP-Seniorenbund-Obmann, hat damals in der 2 Tage nach dieser Sendung, um die es jetzt geht, in der Presse, in dieser Kommentarserie quer geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie das früher verfolgt und gelesen haben. Er war da einer der regelmäßigen Autoren, hat er geschrieben einen Kommentar, der begonnen hat mit den Sätzen, ich werde das nie vergessen, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass dieser ORF reformbedürftig ist, dann wurde er am Donnerstag erbracht. Und mit dem Donnerstag hat der Gemeinde eben diese Sendung, um die es da geht. Was war das für eine Sendung? Es ging darum, dass wir damals berichtet haben von den Verhandlungen über Temelin, über das Kraftwerk Temelin, das ja gerade in Oberösterreich natürlich hier auch besonders für viele Emotionen gesorgt hat. Und die Geschichte heißt, kein Schüssel aus Brüssel, wenn Sekunden zu Stunden werden, der Umgang mit Pannen. Wir hätten es wissen müssen oder zumindest ahnen können und entsprechende Vorkehrungen treffen, aber wir haben unsere Befürchtungen in den Wind geschlagen und wie so oft dem Motto, es wird schon alles gut gehen, gehuldigt. Und wir haben teuer dafür bezahlt. Ich spreche vom 21. November 2001. Ein Datum, mit dem man nichts verbinden muss, es sei denn, man ist Beatles-Fan. An diesem Tag starb nämlich in Los Angeles im Alter von nur 58 Jahren George Harrison, der frühere Leadgitarrist der Liverpooler Band, an Lungenkrebs. Natürlich haben alle Medien das Ableben des Musikers vermeldet und ihm Nachrufe gewidmet, auch die Nachrichtensendungen des ORF. Aber unser Nummer 1 Thema war ein anderes. Ich war damals erst ein halbes Jahr bei der ZIP 2. Nach dem Tod des unvergessenen und unerreichten Robert Hochner war die Redaktion umgekrempelt worden und im Zuge dieser Umstrukturierungen hatte ich die Chance bekommen, Ressortleiter für Innenpolitik und neben Ingrid Turnherr und Roland Adrowitzer Moderator meiner Lieblingssendung zu werden. Und das noch dazu in innenpolitisch turbulenten Zeiten. Die schwarz-blaue Bundesregierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel war seit eineinhalb Jahren im Amt und die ORF-Nachrichten standen unter besonderer Beobachtung. Das galt vor allem für die ZIP 2, in der manche Proponenten der Regierungsparteien ein linkes Widerstandsnest sahen. Aus Fehlleistungen und Pannen, die das Publikum schnell verzieh, konnten in einem solchen Klima leicht Staatsaffären werden. Am 21. November 2001 passierte genau das. An diesem Tag trafen nämlich in Brüssel Österreichs Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und der tschechische Ministerpräsident und jetzige Staatspräsident Miloš Zeman, ein bodenständiger Sozialdemokrat, zu schwierigen Verhandlungen zusammen. Es ging natürlich um Temelin. EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen hatte das Treffen auf neutralem Boden vermittelt. Das grenznahe tschechische Atomkraftwerk war in diesen Jahren eines der heißesten Themen in Österreich. Die Kronenzeitung kampanisierte gegen das grenznahe AKW, das Land Oberösterreich brachte eine Klage dagegen ein, Jörg Haider startete ein Volksbegehren und drohte mit einer Blockade des EU-Beitritts des Tschechiens, Atomkraftgegner besetzten die ÖVP-Zentrale. Keine guten Voraussetzungen für entspannte Verhandlungen in der EU-Kommission zwischen Schüssel und Zeman, die sich schon von früheren Gesprächsrunden kannten und einander in gegenseitiger Verachtung zugetan waren. In Brüssel ging derweil das Leben seinen gewohnten Lauf und das heißt in der EU-Hauptstadt immer auch, es wurde an allen Ecken und Enden gebaut. Auch vor jenem Haus in der Rue de la Loire, in dem sich das Brüsseler ORF-Büro befand, wurde der Gehsteig aufgegraben. Leider ging das nicht ohne Kollateralschaden ab. Eine Baggerschaufel durchtrennte mehrere Kabel, darunter auch die Tonleitung zwischen Brüssel und Wien. Ich selbst war an diesem Tag Moderator der ZIP 2 und fuhr daher erst mittags ins Büro. Auf dem Weg zum Königlberg hörte ich im Auto das Radio-Mittagsjournal und bekam mit, dass eine Live-Schaltung zum Korrespondenten nach Brüssel nicht möglich war und das Gespräch daher via Telefon geführt werden musste. Auch in der Zeit im Bild um 13 Uhr gab es Leitungsprobleme. Dennoch setzten wir in unserer Planung für die ZIP 2 dieses Tages voll auf Live-Berichterstattung aus Brüssel. Erst recht, als klar war, dass es für die Zeit im Bild um 19.30 Uhr wenig Relevantes zu berichten gab, weil die Verhandlungen zumindest bei Sendungsbeginn noch im Gange waren. Wir haben die Story also exklusiv für 22 Uhr und das ist uns jedes Risiko wert. Die Zeit ist freilich knapp. In nur 2 Stunden müssen nun 2 Drittel der Sendung auf Schiene gestellt werden. Der erste Beitrag sollte aus Brüssel kommen und das Verhandlungsergebnis zusammenfassen, das bis dato ja noch niemand kannte. Auf unsere Nachfrage, ob die Leitungsprobleme, die es tagsüber gegeben habe, behoben seien, versicherten uns die Kollegen vor Ort, alles sei wieder in Ordnung, es habe sich außerdem nur um Tonprobleme gehandelt. Danach war eine Live-Schaltung zu unserem Korrespondenten nach Brüssel geplant, der den Bundeskanzler interviewen sollte. Dieser hatte zugesagt, zu diesem Behufe eigens von der Kommission in das nahegelegene Brüsseler ORF-Studio zu kommen. Danach hatten wir noch eine Live-Analyse im Studio in Wien vorgesehen. Roland Adrowitzer, damals Sendungsverantwortlicher der ZIP 2, sollte das Ergebnis im Hinblick auf die innenpolitischen Auswirkungen durchleuchten. Er ist extrem live erfahren und ein Mann mit eisernen Nerven, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt, auch nicht der Umstand, 2 Stunden vor einem Auftritt noch nichts zu wissen, was er eigentlich sagen wird. Zu guter Letzt stand das Thema Temelin auf der Sendungsliste. Temelin in Tschechien auf der Sendungsliste geplant war ein Beitrag von unserer Korrespondentin aus Prag mit den tschechischen Reaktionen. Auf dem Papier sieht unsere Sendung also mehr als gut aus. Man kann schon sagen, perfekt. In der Praxis zeigen sich jedoch schon vor Beginn die ersten Schwachstellen. Der Kollege, der am Aufmacher arbeitet, kündigt um 9:30 an, er werde mit dem Beitrag so knapp fertig werden, dass er ihn nur noch live zuspielen könne. Das heißt, die Geschichte würde in jedem Fall ohne vorherige Kontrolle von einem Schneideraum in Brüssel auf Sendung gehen müssen. Kein Malheur, beruhigen wir uns. Der Kollege ist ein Profi und hat noch nie eine Geschichte in den Sand gesetzt. Warum also diesmal? Nun, an ihm sollte es auch nicht scheitern. An solchen Tagen vergeht die Zeit mit doppelter Geschwindigkeit und man wünscht sich, die Uhren anhalten zu können, aber vergeblich. Also schnell ab in die Maske, schminken und dann an den Moderationstisch. Auf dem Weg dorthin mache ich noch an meinem Schreibtisch Halt, fliege über die letzten Agenturmeldungen und drucke mir aus, was die Austria Presseagentur über den Ausgang der Brüsseler Temelin-Verhandlungen zu berichten hat. Ein A4-Blatt mit einer dürren 10-Zeilen-Meldung, wonach sich Tschechien zu technischen Verbesserungen in Temelin verpflichtet, während Österreich auf die sogenannte Null-Option, also das Abschalten Temelins und die Blockade des EU-Beitrittes Tschechiens, verzichtet. Ich nehme den Zettel instinktiv mit in den Newsroom, wo ein etwas ratlos dreinblickender Roland Adrowitzer bereits am Moderationstisch Platz genommen hat. Wenige Augenblicke später läuft auch schon die Signation, die nahtlos in die Headlines übergeht. Kurz ist Günther Schmidt, unser Korrespondent, in Brüssel zu sehen. Wir sind erleichtert, die Leitung steht. Ich begrüße wie immer die Zuschauer der ZIG 2 und komme dann zur Moderation des Top-Themas. Noch bevor ich damit zu Ende bin, brüllt mir der Chef vom Dienst aus dem Regieraum wie ein Horcherl ins Ohr: Keine Geschichte, gleich zum Schmidt! Es ist schwierig, gleichzeitig zuzuhören und ohne sich etwas anmerken zu lassen, weiterzusprechen. Trotz eingeschränkter Multitasking-Fähigkeit ist die Botschaft bei mir angekommen. Ich entschuldige mich bei den Zuschauern, dass der geplante Beitrag aus Brüssel aufgrund technischer Probleme, verdammte Baggerschaufel, später nachgereicht wird, halte zu diesem Zeitpunkt den Verlust aber noch für verschmerzbar. Wir haben ja unseren Jolly Joker namens Günther Schmidt. Schmidt war journalistisches und ORF-Urgestein. Mit seiner zeitlos unmodernen, dickrandigen Brille, die er gegen alle Anfechtungen des Zeitgeistes durch die Jahrzehnte rettete, schätzten ihn die Zuschauer für seine Seriosität und Kompetenz. Der Wirtschaftswissenschaftler, der eigentlich Lehrer werden wollte, zeichnete sich nicht nur durch fundierte Sachkenntnis aus, sondern auch durch die Fähigkeit, komplizierte Dinge verständlich zu erklären. Und durch seine fast schon stoische Unaufgeregtheit. Einer seiner Lieblingssätze war: Das muss man sich sehr genau anschauen. Ein Kollege sagte einmal über ihn: Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so schnell denkt und sich so langsam bewegt. Das hatte vielleicht mit seiner doch recht beträchtlichen Leibesfülle zu tun, die der Liebhaber der guten belgischen Küche im Laufe von 10 Jahren Brüssel aufgebaut hatte. In der EU-Kapitale misst man die Zeit, die man bereits in der Stadt der Moule Frites verbracht hat, nicht in Jahren, sondern in Kilos. Alles in allem trägt Schmidt am anderen Ende der Leitung also durchaus zur allgemeinen Beruhigung im Newsroom und vor allem am Moderationstisch der ZIB 2 bei. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn auf meine Frage, was denn nun bei den Verhandlungen in Brüssel herausgekommen sei, bleibt Schmidt seltsam stumm. Ja, mehr als das. Er reagiert mit keiner Faser auf die Frage, auch nicht, als ich sie mit flehendem Unterton wiederhole. Er blickt nur einfach geradeaus in Brüssel in die Kamera und in Wien erwartungsvoll auf dem Fernseher. Man muss nicht Nachrichtentechnik studiert haben, um zu erkennen, dass meine Frage nie in Brüssel angekommen ist und vorerst offenbar auch durch weiteres Insistieren nicht ankommen würde. Schön langsam ist also guter Rat teuer, wenngleich schwer einzuholen. Wie gehen wir weiter, lautet in einer solchen Situation die an die Regie gerichtete Frage. Aber ich bin ja permanent im Bild und kann daher unmöglich mit meinen Kollegen auf dem Regieplatz Kriegsrat halten. Einen Joker habe ich allerdings noch, Roland Adrowitzer. Der spürt offenbar den herannahenden Kelch und dass ihm nur noch wenige Sekunden zur Vorbereitung seiner Analyse bleiben. Aus dem Augenwinkel heraus nehme ich wahr, wie sich seine Hand plötzlich dem zwischen uns beiden liegenden A4-Blatt mit der Agenturmeldung nähert. Der will sich jetzt die Meldung krallen, denke ich, und entschließe mich spontan, genau das zu verhindern. Für kurze Zeit werden die mehr als 500.000 ZIB2-Zuschauer nun Zeugen eines seltenen und seltsamen Zweikampfes. Zwei erwachsene Männer, die mit ihren bloßen Händen an den beiden Enden eines auf dem Tisch liegenden Blattes Papier in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Ein paar Zentimeter nach links, ein paar Zentimeter nach rechts. Ich habe offenbar den besseren Grip und kann das Papier an mich bringen, womit ich nicht nur den Zweikampf, sondern auch entscheidende Sekunden gewonnen habe. Ich verlese, nein, zelebriere nun mit hörbarer Erleichterung angesichts seiner Kürze in getragenem Tempo den Text der Austria Presseagentur und knüpfe daran die an Roland Adrowitzer Roland Adrowitzer gerichtete Frage, was das nun für die heimische Innenpolitik bedeutet. Mein Kollege ist der begnadetste Witzeerzähler, den ich kenne, aber an diesem Abend geht auch ihm der Schmäh aus. Weit entfernt von seiner gewohnten Eloquenz bleibt ihm nichts anderes übrig, als holprig Plattitüden von sich zu geben. Mit Sicherheit kein Gewinn für die Zuschauer, sehr wohl aber für mich. Während sich Roland abmüht, bekomme ich weitere Direktiven ins Ohr. Wir schalten noch einmal zum Schmied. Die Kommunikation läuft jetzt übers Handy. Ich preise den Erfinder der Mobiltelefonie und danke Roland für seine Einschätzung. Der zweite Versuch mit Schmidt beginnt tatsächlich verheißungsvoll. Diesmal können nicht nur wir ihn sehen, sondern er kann uns auch hören, dem Handy sei Dank. Dieses hat Schmidt brav an sein Ohr gepresst, als ich einmal mehr meine Frage nach den Details des Verhandlungsergebnisses stelle. Und diesmal kommt sie an. Für meinen Kollegen in Brüssel hat das Handy damit freilich seinen Dienst getan. Ich sehe, wie er es in weitem Bogen von seinem Ohr weg und dem ausgestreckten Zeigefinger der anderen Hand entgegenführt. Wie in Zeitlupe nähern sich Tastenfeld und Finger einander an, langsam, aber unausweichlich, und schon hat der Finger den Ausknopf gefunden. Und schon ist anstelle gehaltvoller Informationen aus dem Munde Schmidts nur noch das dämliche Tuten seines Telefons zu hören. Ihm selbst können ab sofort nur noch fortgeschrittene Lippenleser folgen. Dazu gehört die überwiegende Mehrzahl der Typ-2-Seher nicht und deshalb entscheidet der Regisseur völlig richtig, als er das Bild aus Brüssel kappt und wieder auf jene Studiokamera umschaltet, die auf mich gerichtet ist. Ein paar Augenblicke zu früh, denn noch hat sich meine Mimik nicht von dem Schock erholt, den Schmidt durch das Abschalten seines Handys ausgelöst hat. Mit entsetztem Blick sitze ich um Fassung ringend am Moderationstisch und versuche, das Unerklärliche zu erklären, dass unser Kollege offenbar gedacht hat, nur den Retourton aus Wien abhören zu müssen, während in Wirklichkeit die gesamte Tonverbindung am seidenen Faden hängt. Ich gestehe, in diesem Moment habe ich meine Berufsentscheidung zum ersten Mal wirklich bereut und bedauert, nichts Ordentliches gelernt zu haben. Gleichzeitig habe ich mir einen Knopf an der Unterseite des Moderationstisches gewünscht, mit dessen Hilfe man wie in der legendären Dame Edna Show in einem Loch im Studioboden verschwinden kann. Aber was blieb mir anderes übrig, als alle Fluchtreflexe zu unterdrücken und nolens volens weiterzumachen? Zum ersten Mal an diesem Abend kam Hilfe aus dem Teleprompter. Wir setzen fort mit einem Bericht aus Prag, stand dort zu lesen. Die ZIP 2 hatte es bis dahin zwar noch immer nicht geschafft, die Basisinformationen zu liefern, aber das zu beanstanden, wäre angesichts des turbulenten Sendungsverlaufes ein kleinlicher Zugang gewesen. Ich bereitete das österreichische Publikum also auf die tschechischen Reaktionen vor und begann wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Doch dieser Abend sollte für uns wirklich nur Demütigungen bereithalten. Der Beitrag mit unserer Kollegin aus Prag begann nämlich mit einem Ausschnitt aus den tschechischen 20 Uhr Nachrichten, die zwei Stunden vor uns nach allen Regeln der Kunst über das Brüsseler Ergebnis berichtet und sogar ein Seemann-Interview zustande gebracht hat. Immerhin, mit dem dritten Versuch sollte es auch bei uns klappen. Kollege Schmidt selbst hatte inzwischen resigniert und sein Handy an den österreichischen Bundeskanzler weitergegeben, den ich nun interviewen und endlich nach dem Verhandlungsergebnis fragen konnte. Wolfgang Schüssel war zwar sichtlich indigniert, aber dennoch Medienprofi genug, das Handy während des gesamten Gespräches eingeschaltet und am Ohr zu belassen. Danach wechselten wir in der Sendung zu anderen Themen und schlossen mit einem liebevoll gestalteten Nachruf auf George Harrison. Vielleicht hätten wir besser damit beginnen sollen. okay. Sind wir schon im Überzug oder geht noch eine Geschichte? Ja, wenn Sie noch wollen. Der Vorteil für mich ist natürlich, Sie haben dann nachher weniger Zeit zum Fragen. Muss ich aber erst suchen, was natürlich bei uns auch immer ein Thema war. Also was ich hier in meinem Buch zum Beispiel, ich habe nicht nur Pannen beschrieben natürlich, nicht, dass Sie jetzt einen falschen Eindruck bekommen, sondern natürlich auch Sendungen, die gelungen sind, womit ich mich auch auseinandergesetzt habe, ist dieses ewige Thema, das auch so ein Streitthema natürlich immer wieder ist, Korrespondenten, nicht? Die Korrespondenten, so wie in jeder Firma ist es auch im ORF so, dass Innendienst und Außendienst immer in einem angespannten Verhältnis zueinander stehen, nicht? Weil die in der Zentrale sitzen, glauben, sie sind was Besseres und umgekehrt von den anderen, die draußen sind, glauben, die machen sie eh nur einen Lenz ganzen Tag und umgekehrt die draußen sind, beklagen sich ständig darüber, dass die drinnen sind, gar keine Ahnung haben, wie das Leben draußen eigentlich ist und wie rau der Wind ist, der einem da entgegen wird. Und so ist es natürlich auch mit den Korrespondenten. Nicht Korrespondent ist so ein Job, den man sich halt erträumt oder den sich viele erträumen und wünschen. Aber es ist auch mit sehr vielen Missverständnissen behaftet, weil natürlich auch im ORF dann viele glauben, ja super, die sitzen da jetzt auf ihren tollen Destinationen in Rom und in Paris und ich weiß nicht wo überall und eigentlich ist da eh nie was los und was tun die eigentlich die ganze Zeit und die machen sich da eigentlich eh nur, sind sozusagen vom Unternehmen bezahlte Dauerurlauber. Und umgekehrt haben die Leute draußen das Problem, dass sie mit ihren Vorschlägen, mit ihren Geschichten oft nicht landen, dass oft eine völlig unterschiedliche Einschätzung ist, dass man zum Beispiel in Wien glaubt, diese Geschichte, die jetzt da gerade in Washington passiert, ist wahnsinnig wichtig, während die in Washington glauben, das ist eigentlich eine Nebensache und schlägt sich in den Medien in Amerika überhaupt nicht nieder und so weiter und so fort. Und diese Missverständnisse sind natürlich auch ständig ein Thema. Und daher jetzt zum Abschluss vielleicht noch dieses Kapitel hier, das überschrieben ist mit der Überschrift Präsenz sticht Kompetenz? Figaro hier, Figaro da. Dieser Anspruch der Kollegen in der Zentrale ist es, der den Leuten draußen das Leben oft schwerer macht, als es sein müsste. Jeder Chef vom Dienst der Zeit im Bild sieht zwar auf Anhieb ein, dass es keinen Sinn macht, einen Reporter vom Königlberg samt Kamerateam in der Rush-Hour nach Floridsdorf zu entsenden, weil das gut und gerne einmal 1,5 Stunden in Anspruch nehmen kann. Aber warum man in der gleichen Zeit nicht von Washington nach New York kommen soll, versteht doch wirklich keiner. Um die Erwartungshaltung der eigenen Redaktion zu erfüllen, nehmen manche Korrespondenten oft gewaltige Reisestrapazen auf sich. Roland Adrowitzer etwa erinnert sich an den Sommer 2005, als er von Brüssel aus Großbritannien mitbetreute, weil es dort damals keinen eigenen Korrespondenten gab. Am 6. Juli war Roland Adrowitzer zum G8-Gipfel nach Edinburgh abkommandiert, weil am selben Tag in Singapur in der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees die Entscheidung über den Veranstaltungsort der Olympischen Sommerspiele 2012 fallen sollte, kaufte sich unser Korrespondent auf dem Flughafen vorsorglich ein Ticket Edinburgh, London, Edinburgh. Sein Gefühl sagte ihm, dass London den Zuschlag bekommen und es abends in der Stadt heiß hergehen würde. Er hatte richtig getippt, flog nach London, berichtete in der Zeit im Bild über den Jubel an der Themse und setzte sich dann wieder in den Flieger nach Edinburgh. Aber Reporter Glück und Pech liegen manchmal verdammt nahe beieinander. Tags darauf, am Morgen des 7. Juli 2005, gingen in der Londoner Tube die Sprengsätze der Rucksackbomber hoch und Roland Adrowitzer saß in Schottland fest. Es war unmöglich, einen Flug zu bekommen, die Bahnfahrt hätte 5 Stunden gedauert und so entschied man in Wien, einen Ersatz nach London zu schicken. Als Tage später im Zusammenhang mit den Attentaten in London Verdächtige festgenommen wurden, war Roland Adrowitzer schon wieder in Brüssel. Abends gegen 18 Uhr erreichte ihn der Anruf des damaligen Leiters des Außenpolitikressorts, Peter Fritz. Roland, ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, aber kannst du für die ZIP 2 nach London fliegen und einen Live-Einstieg machen? Peter, schau auf die Uhr, es ist fast 6. Egal, wir checken dir ein Kamerateam in London und eine Leitung und ein Taxi vom Flughafen. Du musst nur um 9:45 am Feedpoint stehen. Okay, ich bin schon unterwegs. Dann begann ein Wettlauf mit der Zeit. Vom Brüsseler Büro in der City durch den Abendverkehr auf den Flughafen, Ticket kaufen, Sicherheitskontrolle, Boarden, Abflug. Um 21.05 Uhr landete der rasende Roland in London auf dem City Airport, ideally located for those who need to fly in and out of London quickly and efficiently, just 22 minutes away from Bank, wie der Stadtflughafen auf seiner Website vollmundig wirbt. Ein Versprechen, das Roland an diesem Tag auf seinen Realitätsgehalt überprüfen konnte. Denn in diesen Tagen wurden in London alle genau kontrolliert und bis unser Reporter den Flughafen verlassen und ins wartende Taxi springen konnte, war es 21.30 Uhr. Jetzt hieß es schnell und notdürftig schminken, auch wenn es keine Schaltung in ein Studio ist. Am Abend wird man auch bei Einstiegen im Freien von einer Lampe angestrahlt und da braucht man ein wenig Farbe und Puder im Gesicht, um nicht wie eine aus der Themse gezogene Wasserleiche auszusehen. Und noch einmal überlegen, was eigentlich zu sagen ist. Für Recherchen an Ort und Stelle war es jetzt natürlich zu spät. Roland griff daher zum Handy und ließ sich die Agenturmeldungen zum Thema aus der Redaktion vorlesen. Das ist eine oft geübte Praxis und mag das Konzept Reporter vor Ort ein wenig fragwürdig erscheinen lassen. Aber tatsächlich sind gerade Korrespondenten, die in Krisen- oder Katastrophengebieten unterwegs sind, oft von jeglichem Informationsfluss abgeschnitten und umso mehr auf die Informationen aus der Redaktion angewiesen. In solchen Fällen geht es dann einfach darum, dass ein Sender Präsenz zeigt und den Zuschauern das Gefühl vermittelt, authentische und exklusive Informationen zu vermitteln, die freilich auch billiger zu haben gewesen wären. Andreas Pfeiffer, selbst Korrespondent in Washington, Bozen und Rom, bevor er zum Leiter des Außenpolitikressorts der Zeit im Bild bestellt wurde, kennt diese Situation und beschreibt das Phänomen pointiert so. Korrespondenten sind in Ermangelung von Wissen und Zeit nicht selten schwer mit der Simulation von Kompetenz beschäftigt. Das leuchtendste Feld der eigenen Wissensfinsternis sei immer der Sport und dementsprechend groß die Angst gewesen, die eigene Inkompetenz einmal auf Sendung offenbaren zu müssen, gesteht Pfeiffer. Ich sollte einmal den italienischen Nationaltormann Gianluigi Buffon interviewen und stand in einer Sporthalle in Parma plötzlich einem Dutzend völlig gleichgewandeter und mir völlig unbekannter Weltstars gegenüber. Ich wandte mich an den nächstbesten Adonis und fragte ihn, ob er mir den Weg zu Buffon weisen könne. Seine Antwort: Sie sind schon angekommen. In diesem Fall war es nur für Pfeiffer selbst ein wenig peinlich. Manchmal kann das Informationsmanko vor Ort aber auch richtig gefährlich und die Redaktion im fernen Wien zum Lebensretter werden. Vor einigen Jahren im Irak bekam ich eines Morgens einen völlig aufgeregten Anruf vom ORF, wie es mir gehe und was denn los sei, erzählt Karim El-Gohari. Ich sage, mir geht's blendend. Wieso? Was ist passiert? Darauf der Kollege in Wien: Das Hotel neben dir ist mit Raketenwerfern beschossen worden. Ich habe einfach durchgeschlafen und nichts mitbekommen. Zurück nach London. Es war exakt 21.58 Uhr, als Roland Adrowitz an jenem Tag am Russell Square ankam. Eine der Bomben war in einer Untergrundbahn, die von King's Cross St. Pancras nach Russell Square unterwegs war, explodiert, eine andere ganz in der Nähe am Tavistock Square. Cool down, man, now you are here, empfing der amerikanische Kameramann den Atemlosen. 4 Minuten später war dieser auf Sendung. Die wenigen Fakten, die ich hatte, waren schnell erzählt, erinnert sich Adrowitz an dieses Husarenstück. Aber zum Glück hatte ich bei meinem Recherchetelefonat mit der Redaktion in Wien erfahren, dass einer der Verdächtigen aus Bradford stammte und diese Industriestadt war mir noch von meiner Zeit als London-Korrespondent her vertraut. Das in der Grafschaft West Yorkshire gelegene Bradford ist die britische Stadt mit den zweithöchsten Anteilen muslimischen Einwohnern und war zum ersten Mal durch die öffentliche Verbrennung der satanischen Verse von Salman Rushdie durch den Bradford Council of Mosques im Jahr 1989 in die Schlagzeilen geraten. All das konnte der ORF-Reporter nun vor dem heimischen Publikum ausbreiten. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sich dieser Mann noch vor wenigen Stunden auf nichts anderes vorbereitet hatte, als auf ein entspanntes Abendessen auf der sommerlichen Grand Place in Brüssel. Danach bin ich aber die halbe Nacht aufrecht im Bett gesessen. So viel Adrenalin hatte ich im Blut, gesteht er. Vielleicht sollte man in seinem Fall von Adrenalin sprechen, als Bezeichnung für jenes Glückshormon, das Vollblutreporter wie er ausschütten, wenn sie es wieder einmal geschafft haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, jetzt sind Sie an der Reihe, Ihre Fragen zu stellen, Ihr Gespräch zu kommen. Wir haben da kleine Meldungen. Einen Moment noch bitte. Gleich neben der Säule.
Schwerger ist mein Name. Was mich bei der Frage ist, wieso man da zwei Leute braucht. Bei der ARD zum Beispiel geht es auch mit einer Person. Ja. Bei uns in der Privatwirtschaft, meine ich, wird man da mit einem Kopf aus.
So gesehen habe ich ja dem ORF sparen geholfen. Aber ja, das ist eine Frage, die man natürlich einfach ökonomisch, glaube ich, nicht beantworten kann und auch so nicht stellen darf wahrscheinlich. Also ökonomisch macht es keinen Sinn, das ist klar. Ich denke, dass die Überlegung, Sie wissen ja, dass der ORF natürlich lange Zeit, als die Zeit im Bild gegründet wurde, irgendwann in den 50er, ich glaube 1955, ziemlich genau, hat man ja auch begonnen mit einem Moderator, einer Moderatorin. Damals waren das ja noch so hauptberufliche Sprecher, also das waren hauptsächlich Schauspieler, die da halt dann einfach ins Studio gekommen sind, von Journalisten geschriebene Texte übernommen haben und dann vorgelesen haben. Erst später ist man dann auf das Prinzip Moderator, also Journalisten als Moderatoren umgestiegen und lange Zeit hat der ORF das so wie alle anderen Nachrichtensendungen oder die meisten Nachrichtensendungen auf der Welt auch gemacht, dass da halt ein Moderator, eine Moderatorin war, die diese Sendung moderiert haben und irgendwann im Zuge eines Relaunches hat man dann einfach versucht, etwas Neues zu finden oder zu erfinden und weil man halt sozusagen das Rad nicht neu erfinden konnte und die Nachrichtensendung selber nicht neu erfinden konnte, hat man gesagt, okay, wir machen zwei Moderatoren und hat damals die Märchenmoderation im ORF eingeführt. Das war damals, hat natürlich international auch für Aufsehen gesorgt, hat im ORF also Aufmerksamkeit beschert, war sicher für die Quote nicht schlecht, wurde dann jahrelang einfach so auch durchgezogen. Bis man dann eines Tages eben genau mit der Begründung, die Sie jetzt auch gebracht haben, gesagt hat, na, eigentlich in Zeiten des Sparens und so weiter und so fort, ist dann wieder auf die Einzelmoderation zurückgegangen. Ich selber habe auch als einzelner Moderator die Zeit im Bild noch moderiert und dann ist man wieder auf die Doppelmoderation zurückgekommen. Es gibt halt nicht viel Möglichkeiten, an diesen Rädern da herumzudrehen, nicht? Die Sendung ist, wie soll man sagen, ist einmal erfunden worden, sie bewährt sich, sie wird noch immer gesehen. Sie haben vorhin das angesprochen, 1,5 scheint mir etwas zu optimistisch zu sein.
Ich glaube, das ist Standard, normalerweise recht
fixiert sind. Okay. Ja. Also das war wirklich, das muss aber dann ein besonderes Ereignis gewesen sein.
Ja, das 1,5. Das war so im Schnitt.
Okay.
Also, weil es sind einfach ein paar Sendungen drinnen, okay. Die
sehr, das scheint mir wirklich viel zu sein, weil ich glaube, also aber vielleicht, seit ich weg bin, ist die Quote nach oben gegangen. Dem muss ich nachgehen. Das würde mich schwer treffen natürlich. Aber eine gute Million ist einfach dabei, nicht? Und das ist schon. Und an so einer Sendung versucht man natürlich, wenn man etwas ändert, nicht da allzu harte Eingriffe zu machen, nicht? Weil man einfach das Publikum nicht verschrecken will. Das ist halt so wie Coca-Cola, irgendwie immer Coca-Cola bleibt. Und die Flaschen ändern sich ein bisschen, auch nicht rasend großartig, aber doch ein bisschen. Und das Coca-Cola bleibt immer das Gleiche. Und so ist es, mit starken Marken muss man halt entsprechend auch vorsichtig behandeln. Und drum denke ich, wir werden es erleben, in ein paar Jahren wird es vielleicht auch wieder mal eine Einzelmoderation in der Zeit im Bild geben. Also wie gesagt, es hat überhaupt keine, es hat nur den Grund einfach, natürlich im neuen Setting, das wir dann vor ein paar Jahren, als wir die ZIP das letzte Mal umgekrempelt hatten, mit der Präsentation vor der Videowall und mit den vielen Schaltungen, die es jetzt in der Zeit im Bild gibt, macht es natürlich schon auch aus dramaturgischen Gründen einen Sinn, dass da zwei Leute sind, weil man sich einfach leichter tut, das zu handeln. Machbar wäre es aber auch mit einer Person, überhaupt keine Frage.
Die Dame, einen Moment noch, das Mikrofon ist schon am Weg.
Wie weit ist der
die Kamera?
Der Sprecher mit dem Text oder wie selbstständig gestaltet er die Sendung?
Also die Sendung gestalten, auch das habe ich versucht, ein bisschen in dem Buch zu beschreiben. Ich wollte nicht zu technisch werden. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Natürlich ist so eine Sendung immer ein Produkt eines Kollektivs, nicht? So eine Redaktion setzt sich aus vielen Leuten zusammen. Da gibt es viele Zuträger aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die Zeit im Bild ist zum Beispiel jetzt im Moment so strukturiert, dass da unterschiedliche Kompetenzzentren sind, wenn Sie das mit einem modernen Wort bezeichnen wollen. Früher hat man einfach schlicht und ergreifend Ressorts dazu gesagt, Inland, Ausland, Wirtschaft, bitte? Sport, wobei der Sport im ORF einfach sozusagen ein Inselleben führt und einfach für alle Sendungen zuliefert und die Kultur detto, nicht? Und diese Redaktionen, die machen einfach ihre Vorschläge, da gibt es im Laufe eines Tages mehrere Redaktionssitzungen und in diesen Redaktionssitzungen wird darüber geredet. Da kommt man zusammen an so einem Tisch wie dieser da, der ist ein bisschen größer und da sitzen die alle, die ganzen Funktions- und Würdenträger so einer Redaktion und bringen dort mit ihrem Bauchladen, laden ihren Bauchladen aus mit ihren Themen, die sie haben, und da sitzt halt der Innenpolitikchef und sagt irgendwie, und wir haben heute Lehrerverhandlungen und die sind ganz wichtig, weil heute wird der entscheidende Durchbruch erzielt werden, und dann sitzt daneben der Auslandschef, der sagt irgendwie, so ein Blödsinn, diese Lehrer, ich sehe schon die 33. Verhandlungsrunde, jeden Tag die faden Lehrerverhandlungen, wir haben in Syrien, jetzt steht es spitz auf Knopf und ich weiß nicht was. Also da wird auch wirklich einfach gekämpft um Themen. Da versuchen die einzelnen Ressortleiterinnen und Ressortleiter sozusagen auch ihre Themen durchzubringen. Im Endeffekt gibt es einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin, die entscheiden muss, was dann wirklich gespielt wird. Das ändert sich im Laufe eines Tages auch natürlich, weil die Welt dreht sich ja bekanntlich und das, was man um 12 jetzt Mittag geplant hat, muss um 19.30 Uhr nicht mehr aktuell sein. Das heißt, man muss immer auch flexibel bleiben. Es kann sein, dass so eine Sendung halt dann im Endeffekt um 17 Uhr erst begonnen wird, komplett sich neu zu entwickeln, weil irgendwo in der Welt etwas passiert ist. Redaktionsschluss für so eine Sendung ist immer das Ende der Sendung. Also sozusagen, solange die Sendung läuft, kann auch immer noch etwas passieren, was in die Sendung Eingang finden kann. Aber im Grunde genommen ist es ein Prozess quasi, der sich im Laufe des Tages einfach herausmändelt. Die Moderatoren schreiben sich ihre Texte selber, genau. Das heißt, ich habe auch ein Kapitel in diesem Buch, das heißt, jetzt weiß ich gar nicht, wie es heißt, volles Gehalt für 20 Minuten, Fragezeichen, weil es natürlich eine Frage ist, die viele Menschen beschäftigt, unter anderem immer auch meine Tochter beschäftigt hat, als sie noch etwas kleiner war und gemeint habe, Papa, deinen Job will ich auch einmal haben, weil du musst nur eine halbe Stunde am Tag arbeiten. Und da hat sie natürlich nicht ganz Unrecht gehabt. Natürlich ist diese halbe Stunde, eigentlich in der ZIP sind es nur 17 Minuten, ganz genau genommen, sind die entscheidende Arbeitszeit, die man halt coram publico zu erbringen hat. Und dann an diesen 17 Minuten wird man auch gemessen, wenn man da sozusagen blöderweise dann sein biorhythmisches Tief hat und halt dann dort ausgerechnet unkonzentriert ist oder schlecht ist, dann nutzt einem die Stunden davor auch nichts. Aber klarerweise gibt es die Stunden davor und verbringt man diese Stunden davor auch in der Redaktion als Moderator. Was tut man? Man sitzt eben in diesen Sitzungen, die manches Mal auch quälend langweilig sind, das muss ich auch dazu sagen, und es ist nicht so, dass das immer rasend spannend wäre und man dort irgendwie immer mit offenem Mund sitzen würde, sondern es ist auch viel Routine und viel tägliche Arbeit schlicht und ergreifend. Und wichtig ist dann einfach, dass man im Laufe des Tages als Moderator, und das habe ich immer als die wichtigste Qualifikation eigentlich betrachtet, dass man einfach lernt, in kurzer Zeit sich möglichst viele Dinge anzueignen und dann sozusagen ein bisschen wie ein Schwamm, wenn Sie ein Bild dazu wollen. Ja, wie ein Schwamm, der einfach vieles aufsaugt und dann presst man ihn wieder aus. Und ausgepresst wird man dann eben in diesen 17 Minuten. Das heißt, in den zwei Stunden davor, vor der Sendung, weil viel früher beginnt man nicht, die Texte zu schreiben, weil es keinen Sinn hat, weil es kann ja immer noch was passieren. Und das heißt, man beginnt dann wirklich zwei Stunden vor der Sendung, diese Texte zu schreiben. Und das sind nicht mehr als 20 Sekunden Einheiten. Auch das lernt man irgendwann einmal, sozusagen die Welt herunterzubrechen auf diese 20 Sekunden. Aber da muss man dann sattelfest sein und da sollte man dann nicht mehr viel nachschauen müssen, sondern da sollte man dann echt schreiben und sollte man das aus dem Ärmel schütteln. Warum selber schreiben? Natürlich werden auch immer zu jedem Beitrag, den man anmoderiert, auch Vorschläge gemacht von den jeweiligen Fachkollegen, aber etwas, was man selber geschrieben hat, kann man besser lesen, nicht? Also hätte ich jetzt aus einem anderen Buch vorgelesen, hätte ich mir wahrscheinlich schwerer getan, prima vista. Weil das immer, jeder hat so seinen eigenen Stil und es mundgerecht zu schreiben, auch fürs Sprechen zu schreiben, das ist etwas, was natürlich auch von einem verlangt wird. Und daher selber schreiben.
Dankeschön. Wir haben eine Dame hier.
Abend. Ich habe jetzt eher eine praxisorientiertere Frage, also zu den Medien im Alltag. Ich habe das Glück, dass ich gerade wieder Studentin bin und jetzt kann ich das so richtig schätzen, dass ich Zeit habe, Zeitung zu lesen, also Presse, Standard, Internet auch. Aber irgendwie hätte ich gerne einen Rat, wie man das am besten anstellt, dass man auf der einen Seite informiert ist, aber jetzt nicht irgendwie in der Flut untergeht oder auch dann das Problem hat, dass man die Welt so schrecklich findet, weil jeden Tag so viele Sachen passieren, die irgendwie auch furchtbar sind. Ich habe es einmal probiert, 3 Monate lang, da habe ich aber nur 14 Stunden die Woche gearbeitet, dass ich 3 Tageszeitungen jeden Tag lese. Es war ein interessantes Experiment, aber ich würde es niemandem im Winter empfehlen.
Warum nicht?
Mich hat es wirklich traurig gemacht, weil auf einmal, man bekommt ja so viele schlechte Nachrichten. Also die positiven Nachrichten sind dann irgendwie so viel weniger und wenn dann auch noch der Lichtmangel ist. Also, ich hätte gern irgendwie ein Rezept zum Konsum von Nachrichten.
Das ist allerdings wirklich eine schwierige Frage, weil dazu müsste man wahrscheinlich fast Arzt oder Psychologe sein. Also eine News-Depression ist sicher nichts, was man sich wünscht und ist aber auch, glaube ich, nichts, was notwendig ist. Ja, ich denke, ein möglichst entspannter Umgang auch mit Nachrichten ist das Ideale und auch ein möglichst entspannter Umgang mit dem Information Overload. Denn das ist mir schon klar. Als ich begonnen habe, in den späten 80er Jahren in einer Radioredaktion zu arbeiten, da haben wir noch ein eigenes Kammerl gehabt, da ist ein Fernschreiber gestanden, da ist auf einem via Nadeldrucker die Meldungen der Austria Presseagentur auf eine Rolle Endlospapier gedruckt worden. Da ist man alle halbe Stunde eingegangen als Nachrichtenredakteur, hat dann abgerissen diese Rolle, hat die aufgewickelt, hat sie dann an den Schreibtisch gesetzt und hat das durchgelesen. Und das war schon ein vergleichsweise entspannter Alltag eigentlich im Newsgeschäft. Ja. Heute haben wir alle das Problem eigentlich, und da unterscheiden sich Journalisten von Nicht-Journalisten eigentlich überhaupt nicht mehr, ja, weil wir haben alle im Grunde genommen Zugriff auf unendlich viele Quellen, weil jeder von uns kann heute auf alle News-Sites dieser Welt zugreifen. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die limitiert sind und wo man dafür zahlen muss, um sie konsumieren zu können. Aber es gibt viel mehr, die frei zugänglich sind und die nichts kosten, als man überhaupt jemals in einem Tag konsumieren könnte. Und ich glaube, wichtig ist einfach hier einen sehr, wie soll ich sagen, souveränen Umgang einfach zu entwickeln. Und souverän heißt für mich echt irgendwie entspannt im Sinne von sich nicht zum Getriebenen machen zu lassen. Ja. Also ich würde schon empfehlen, also ich finde das schön mit den Tageszeitungen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es jeden Tag drei sein müssen, ehrlich gesagt. Ja. Ich gestehe ganz offen und ehrlich, seit ich nicht mehr im ORF bin und nicht mehr an diesem Newsdrop hänge, jeden Tag, ich lese auch nicht jeden Tag alle Zeitungen. Ich sage es ganz ehrlich, und es gibt Tage, wo ich nicht einmal eine ordentlich ich lese. Aber es ist auch kein Problem, weil das Schöne an dieser neuen Medienwelt ist ja, dass man im Endeffekt sich alles auch holen kann noch später. Man kann ja in Wirklichkeit nichts mehr versäumen, und das finde ich auch irgendwo wieder beruhigend und macht das Ganze auch sehr sehr bequem eigentlich. Ja. Ich würde mich wirklich konzentrieren, einfach, ich weiß nicht, was Sie inhaltlich interessiert, zum Beispiel, dass Sie einfach sagen, das sind die Dinge, die interessieren mich, die hole ich mir ganz besonders intensiv, und alles andere reicht mir, wenn ich es eigentlich oberflächlich weiß, für den Fall, dass ich es brauche, dann weiß ich, wo ich es mir holen muss. Also ich würde da wirklich einfach sehr, sehr entspannt an diese Dinge herangehen, weil im Grunde genommen alles wissen können wir ohne dies nicht, das geht eh nimmer, heute schon gar nicht mehr, ist nie gegangen, aber heute geht es schon gar nicht mehr. Wichtig ist einfach, den Überblick nicht zu verlieren. Ja, das scheint mir das Wichtigste zu sein. Es ist schwierig genug, ja, aber sich einen Überblick zu verschaffen über die Dinge. Also ich denke, manches Mal diese ganze Twitteritis und so ist natürlich schon auch wirklich wahnsinnig mühsam. Ja, also heute am Nachmittag zum Beispiel bin ich so geschwankt zwischen Arbeiten im Hotelzimmer und gleichzeitig immer wieder Twitter, und dann habe ich gesehen, wie meine ehemaligen Kollegen irgendwie da Debatten führen. Und dann überlegt man sich, soll ich mich jetzt einschalten oder nicht? Und sobald man sich aber einschaltet, ist es natürlich, kostet es Zeit. Also es kann mir keiner erklären, dass das nicht Aufmerksamkeit und Zeit nimmt. Und ehrlich gesagt, diese Zeit hatte ich nicht. Und daher habe ich es einfach dann sein lassen. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich irgendwas versäumt habe und dass der Welt aber auch etwas entgangen wäre, dadurch, dass ich diesem Diskurs jetzt nicht teilgenommen habe. Also ich glaube einfach ein bisschen, manches Mal weniger ist mehr, ist, glaube ich, die richtige Devise, und ich würde da wirklich sehr entspannt damit umgehen. Und ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, einmal in der Woche die Zeit zu lesen oder am Wochenende die Neue Zürcher zu lesen, finde ich, ist echt irgendwie inzwischen fast ein Luxus, aber entschädigt für manches, was man unter der Woche glaubt, versäumt zu haben.
Ich habe da sicher auch ein bisschen einen beruflichen Schaden abgekriegt. Ich war in einer Werbeagentur, und da mussten wir halt auch immer wissen, natürlich, was passiert und so. Und auch, dass keine Fauxpas passieren, dass man irgendwas textet, was dann zu einer Meldung so gar nicht zupasst. Ja. Und ich habe auch medienwissenschaftliches Fächerbündel zu Anglistik in Graz studiert. Und ich habe das dann auch genossen, dass ich da weggegangen bin. Aber was jetzt noch zu diesen 20 Minuten volles Gehalt passt. In der Werbeagentur ist es auch so, dass man oft 10 Stunden an irgendwas arbeitet und dann in den letzten 5 Minuten kommt die Idee, die dann verkauft wird oder die dann die Idee ist. Ja. Aber ich habe oft das Gefühl, man braucht die Ideen vorher, damit man dorthin kommt. Also bei den Nachrichten ist es vielleicht weniger so, weil immer noch was passiert und sich von außen auch was ändert. Aber ich habe schon noch das Gefühl, manchmal braucht man eine vierte oder fünfte Idee, damit man weiß, dass die erste die beste war.
Okay, ja. Ich meine, so gesehen wird sich sozusagen das Werbegeschäft mit dem Mediengeschäft, das sind verwandte Branchen, klar, und da wird schon auch Parallelen geben. Und ich meine, ungerecht ist jede Branche irgendwo auch und jeder Beruf, nicht? Und sozusagen, wenn man, weil ich meine, das höre ich ein bisschen durch, nicht? Dass natürlich sozusagen dieser Geistesblitz, den man hat, nicht? Und woraus entstehen Geistesblitze? Ist das, weil man einfach so belesen ist, weil man so viel Erfahrung hat, weil man so viel weiß, oder weil man halt einfach so ein kreativer Kopf ist? Ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Zugänge dazu und auch die unterschiedlichsten Beispiele dafür. Ja, also ich habe auch Kollegen gekannt, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, unfair. Ja, der oder die, der liest den ganzen Tag irgendwie nichts. Ja, und dann schüttelt er irgendwie so eine Headline heraus oder gelingt ihm irgendwie ein super Interview. Manches Mal ist es einfach so. Ich finde das aber auch wieder das Schöne an diesen Medien, dass es so ist. Ja, und das ist vielleicht auch das Demokratische daran.
vielleicht ein Thema, ja, was Sie ja angesprochen haben, die sozialen Medien.
Ja.
Welche Bedeutung haben Nachrichtensendungen wie die ZIP oder vor allem der ZIP Flash, der ja wirklich nur mehr dann die Nachrichten kurz bringt, ja, in Zeiten dieser viel schnelleren sozialen Medien? Vor allem auch gegenüber jungen Leuten.
Also, dass ich meine, wenn man das, wenn ich das so beantworten könnte, ja, dann würde ich ja nicht jetzt hier sitzen, sondern wahrscheinlich bei, ja eh, aber ich berate ja Menschen, wie sie in die Medien kommen und wie sie dort am besten performen, und ich berate nicht Medien, wie ihre Zukunft ausschauen wird, weil sonst würde ich, wenn ich das wüsste, würde ich bei Rupert Murdoch wahrscheinlich auf der Yacht sitzen. Und weil das, bitte? Zum Beispiel, ja. Weil es ist natürlich, klarerweise ist das die Frage aller Fragen, die alle antreibt. Und wir alle wissen es aber nicht, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen einfach nicht, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Aber klar ist, dass da wahnsinnig viel in Bewegung gekommen ist, dass die Dinge sich verändert haben und weiter verändern. Und dass natürlich, ich bin das letzte Mal gefragt worden in Graz, glauben Sie, wird es die ZIP in 10 Jahren noch geben? Ich sage ehrlich, ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es die Zeit im Bild geben wird. Ich glaube, dass es diese Marke noch lange geben wird. Aber ob die Zeit im Bild dann nur mehr um 19:30 am Abend irgendwie auf ORF2 läuft, oder ob die einfach dann eine Marke ist, die zum Beispiel auf Facebook oder via Twitter oder sonst irgendwie abrufbar ist, oder überhaupt einfach einen völlig neuen Kanal irgendwie für sich gefunden hat. Ich weiß es nicht. Also ich glaube aber, dass die Zeit des Lagerfeuers der Nation vorbei ist, weil, so wie ich das heute schon einmal gesagt habe, man muss halt nicht mehr warten, bis 19:30 wird, damit man erfährt, was auf der Welt Neues gibt. Und das ist einfach der Zugang junger Generationen zu diesem Thema, und daher zwangsläufig ändert sich etwas. Klar, die jungen Menschen haben heute einfach einen anderen Umgang auch mit Informationen. Es ist die Devise ein bisschen so, wenn die Nachricht wichtig ist, dann wird sie mich finden. Ja? Meine Eltern, die sind halt noch gesessen um 19:30 vorm Fernseher, und da musste es ruhig sein. Also ich meine, wir hatten ja keinen Fernseher, aber die Eltern in meiner Nachbarschaft, nicht? Und dort war es einfach so, und da musste das Geschirr schon gespült sein, damit es nicht laut ist, wenn der Papa die Nachrichten schaut. So habe ich das dort erlebt, und das ist natürlich lange vorbei, und wir wissen aus allen Untersuchungen, dass aber junge Leute schon fernschauen, auch Informationen schauen, aber nur dann, wenn was passiert ist. Also so nach dem Motto, ein bisschen wie man halt in einem Spital, an einem Spital jeden Tag vorbeifährt, weil wenn ich nicht krank bin, muss ich dort nicht reingehen. Aber wenn ich krank bin, dann gehe ich rein ins Spital, und genauso ist es mit den Nachrichten. Wenn die erfahren, und erfahren tun sie es aber über Twitter und Facebook und sonst irgendwie, dass etwas los ist auf der Welt, wenn sie diese Primärinformation bekommen haben, dann schauen sie möglicherweise auch in den Fernseher, weil sie wissen, okay, ausführliche Berichterstattung, Bildqualität, hervorragende Live-Coverage, das kriege ich nur im Fernsehen. Ja? Und dann zahlt sich's aus, zuzuschalten. Aber ansonsten, warum sollte ich jetzt schauen, dass ich um 22 Uhr daheim bin, damit ich die ZIP 2 sehe? Ich kriege es in der TVT, oder wenn es wirklich gut war, das Interview, dann ist es eher auf YouTube. Und daher glaube ich, hat sich da wahnsinnig viel getan und wahnsinnig viel verändert. Und ja, Social Media, klar, ist auch für die, also ich meine, das erste Mal, dass sozusagen dieser wie soll man sagen, ja, dieser Paradigmenwechsel ist ja passiert damals mit diesem, Sie erinnern sich, als dieser Flieger am Hudson River notwassern musste, diese Notlandung da am Hudson River in New York. Das erste Bild, das von diesem Flieger rund um die Welt gegangen ist, also das erste Foto, war nicht von einem Profi-Fotografen und nicht von einer Fernsehstation, obwohl das mitten in New York eigentlich passiert ist, sondern von einem jungen Mann, der gerade auf der Fähre gesessen ist, auf dem Heimweg von seiner Arbeit, auf der Fähre gesessen ist und mit seinem Handy ein Foto gemacht hat und via Twitter das um die Welt geschickt hat. Und dieser Tag wird ja sozusagen, ist ja die Marke, wo man sagt, da hat sich etwas verändert im Medienwesen, und der Beginn einer neuen Zeitrechnung, wenn man so will. Ja. Inzwischen, ich weiß nicht, ja, wohin die Reise geht, ob der Bürgerjournalismus, natürlich ist es eine wichtige Sache, natürlich ist es wichtig einfach, was die Leute an Bildern machen, was die Leute auch an Informationen beizutragen haben. Ob es dann im Endeffekt noch immer diese sogenannten Gatekeeper, die Professionellen braucht, die das dann aufbereiten. WikiLeaks wäre so ein Beispiel dafür, wo man sagt, da gibt es Datenberge, die halt dann trotzdem wieder von etablierten Medien aufbereitet werden müssen, damit sie zugänglich gemacht werden können. Ich weiß es nicht. Im Moment ist das so, aber ob das in 10 Jahren noch immer so ist, schwer zu sagen.
Mhm.
Dankeschön. Herr Groß, wer
da ist, darf ich? Oder? Na, wir haben vorhin den Herrn, dann sind Sie dran und dann haben wir den Herrn daneben gestreift, dass wir hier reinfallen.
Herr Groß, wenn man sich diese Nachrichten so anschaut, hat man oft den Eindruck, da geht es um ein Show-Business. Ja, das ist ein Nachrichten-Show.
Welche Nachrichten meinen Sie jetzt?
Insgesamt, also der Bild auch in Holland, in Frankreich und so weiter, auf der ganzen Welt. Ja. Also man hat den Eindruck, da geht es mehr um eine Modepräsentation, die letzte Kleid, tolle Frisur, tiefe Dekolletés und so, je nach Dame. Auch wahrscheinlich wird es nach Gesichtsausdrücken rekrutiert, ja. Weil die müssen ja ganz toll alle sein. Ne? Aber der Inhalt selber ist eigentlich schwach. Also im Vergleich zu dem Medium Fernsehen, was das alles könnte, auch die könnten tolle Bilder zeigen, im Vergleich zum Radio, was ein viel einfacheres Medium ist, bringt das Radio vom Aufwandeffekt wesentlich mehr. Wie sehen Sie das?
Ja, auch das ist ja, wie soll ich sagen, auch eine alte Streitfrage, ob das Radio das intellektuellere und intelligentere Medium ist als das Fernsehen. Das war immer, habe ich auch im ORF oft hautnah erlebt, diesen Streit, dass die Radiokollegen immer ein bisschen gelitten haben darunter, dass sie eben nicht Fernsehen machen durften, aber gleichzeitig sich immer ein bisschen besser gefühlt haben, weil sie einfach die sozusagen mehr in die Tiefe gehen und einfach bestimmte Themen vielleicht ausführlicher behandeln und vielleicht einfach durch die Oberflächlichkeit des Bildes eine andere Darstellungsform. Ich glaube, es sind unterschiedliche Medien, das muss man einfach so sehen. Und Radioinformation, ja, um ehrlich zu sein, wer konsumiert halt wirklich noch großartig viel Radioinformation von Ihnen? Oh, Ich will Ihnen eh nicht nahe treten, weil ich bin eh in der gleichen Altersklasse wie alle, die jetzt irgendwie aufgezeigt haben, ja. Und klar. Aber trotzdem muss ich zur Kenntnis nehmen, wenn ich in der Früh ins Badezimmer komme, dass dort, obwohl ich hartnäckig jeden Tag das Radio dort irgendwie auf Ö1 programmiere, dass das jeden Tag wieder umprogrammiert ist auf irgendwelche Energy und Krone Hit und weiß ich nicht was von meiner Tochter. Also sozusagen das Bedürfnis in der Früh das Morgenjournal zu hören, hält sich bei meiner 18-jährigen Tochter in Grenzen. So würde ich das jetzt einmal sagen. Ja. Und auch das Mittagsjournal, das ich wirklich für eine großartige Sendung halte und das ich einfach aus Gewohnheit, wenn es irgendwie geht, heute und wenn es mein Tagesablauf zu lässt noch immer von vorn bis hinten her, ist toll. Ja? Wir wissen aber auch, dass das eine Ausnahmeerscheinung ist und im Grunde genommen etwas ist, wo Sie, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich weiß schon, die haben auch viele tausend Hörer und das sind sehr qualifizierte Hörer und das ist schön. Ja? Aber auf der anderen Seite ein Massenpublikum ist das nicht, klarerweise. Ja? Und Fernsehen hat sicher andere Qualitäten, hat auch andere Vorgaben, ja. Ich gebe Ihnen schon recht, dass Fernsehen da wahrscheinlich auch mehr könnte. Auf der anderen Seite, wer schaut es dann wirklich an und wer bezahlt? Weil das muss man natürlich auch sehen, klarerweise. Wir haben auch immer gesagt, natürlich, wir hätten gerne jeden Tag eine sehr viel längere Sendung gemacht als diese 17 Minuten, die halt vom ZIP-Korsett vorgegeben sind. Aber so eine Sendung muss man auch finanzieren, nicht? Und dazu braucht man Korrespondenten, dazu braucht man einfach genügend Leute. Und Sie wissen, gespart wird heute überall. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Also ich glaube, dass das nicht gut ist, auch für die Entwicklung des ORF nicht, dass an alle Ecken und Enden gespart wird und nach der Rosenmäher-Methode sozusagen drüber gefahren wird, irgendwie über alle Bereiche. Ich glaube, dass die Zukunft auch des ORF schon in der Qualität liegt und Qualität bedingt auch entsprechende Manpower. Aber man darf sich halt auch nicht in den Sack lügen. Und Fernsehen, wenn Sie sich anschauen, ist natürlich immer eine Mischung gewesen aus Information und Unterhaltung, also dieser schöne Begriff von Infotainment, der hat auf das Fernsehen immer Zug getroffen, nicht, wenn Sie sich anschauen, mir war das auch gar nicht so bewusst eigentlich, aber gerade bei den Recherchen zu diesem Buch bin ich drauf gekommen, die ZIP 2 früher mal, das war fast eine Unterhaltungssendung, noch unter Kuno Knöbel, da sind Striptänzerinnen aufgetreten in der ZIP 2 und ähnliche Dinge, nicht? Also einfach, würde das heute jemand machen in der ZIP 2, würde man den oder die durch Sonne und Mond jagen, ja? Also das war schon, natürlich Fernsehen immer der Versuch, auch mit Unterhaltung letztlich die Leute bei der Stange zu halten. Und bitte? Anstelle von zwei Moderatoren, ja. Ja, also Aber das ist wirklich eine ganz schwierige Frage und ich glaube, Fernsehen hat einfach die Qualitäten dort, wo es um Emotion geht und dort, wo es natürlich auch um den Eventcharakter geht. Das muss man auch sehen, da darf man sich auch nicht darüber hinweglegen, weil natürlich kann man sagen, klar, wie oft schauen Sie zum Beispiel Euronews, um ehrlich zu sein? Okay. Also Euronews ist ja zum Beispiel so etwas, was ein Nachrichtensender, der ganzen Tag nichts anderes macht, als irgendwie Nachrichten zu bringen aus der Europäischen Union und allen aus der Welt, soweit das halt für Europa relevant ist. Und ein nach allen Regeln des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gemacht, eigentlich keine Werbung, gar nichts. Also in Wirklichkeit das Paradies für Menschen wie Sie. Und aber wenn man sich anschaut, die Quote, dann ist es vernichtend. Ja, es ist einfach so, man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Leute halt, dass die Leute etwas anderes wollen, ja, und ich glaube, dass zum Beispiel diese Wahlduelle vor der Nationalratswahl jetzt gezeigt haben, wo die Stärken und vielleicht auch die Zukunft des Fernsehens liegt. Das ist eben dieser Eventcharakter einfach, dass live die Menschen das Gefühl haben, da kann was passieren. Also das hat sich auch wieder meine 18-jährige Tochter angeschaut zum Beispiel. Und das fand ich hochinteressant, obwohl die nicht wahnsinnig politisch interessiert ist. Aber da war sie dabei bei jeder Sendung und ich habe sie gefragt, warum schaust du dir das an? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist spannend, da kann was passieren. Ja, also die sozusagen, das war unberechenbar. Und ich glaube, das ist die Zukunft.
Sehr gut war das jetzt von Herrn Settele, ja, diese
Wahlfahrt, ja, natürlich, ja. Also ich glaube, sozusagen dort die Kreativität wird da gefordert sein, neue Formate auch zu finden, die wieder die Menschen ansprechen. Aber ich glaube, Fernsehen als zutiefst intellektuelles Medium, also ich meine, das muss man sich wahrscheinlich abschminken. Ja? Also diese Diskussionen, was habe ich letztens wieder gesehen in Kreuz und Quer, das fand ich faszinierend, aber ehrlich gesagt, da kann man halt wahrscheinlich die Kassette gleich an jeden Zuschauer verschicken und das Ganze ist billiger, als es irgendwie auszustrahlen. Ja?
Okay, dann sage ich mal danke. Wir haben da eine Wortmeldung.
Mich würde interessieren, Herr Groß, wo steht der ORF mit seinen Nachrichtensendungen im internationalen Vergleich? Gibt es da ein Ranking?
Nein, also ich kenne keine. Also das ist, weil die Schwierigkeit wäre halt, woran misst man das? Misst man es an der Quote, dann ist der ORF natürlich chancenlos, weil so ein kleines Land jetzt an der absoluten Zuschauerzahl gemessen. Relativ, glaube ich, ist der ORF noch immer gut unterwegs. Also gerade was die Zeit im Bild betrifft, ist, glaube ich, dazu Zuspruch, ohne dass ich da jetzt wirklich genau wüsste, wie wir da liegen. Aber ich glaube, dass wir da sehr gut liegen. Also ich glaube, dass die Zuschauertreue, was die Zeit im Bild betrifft, eine sehr hohe ist im europäischen Umfeld. Das mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite, was die Qualität betrifft, tue ich mich schwer, ja, das wirklich einzuschätzen und vor allem, wie kann man das messen? Das ist halt eine echt schwierige Sache. Ich glaube, dass wir natürlich, wir sind halt ein kleines Land, ja, und entsprechend ist der ORF auch ein kleiner Broadcaster, ja, im internationalen Vergleich. Jetzt für österreichische Verhältnisse ist es schon das größte Unternehmen, das ist schon richtig, größte Medienunternehmen. Aber wenn Sie dann einmal eben mit Korrespondenten reden, die dann da draußen auf den Feedpoints stehen, und wo der ORF, wenn es dann darum geht, zum Beispiel so eine Übertragung Tagungszeit sich zu kaufen, nicht? Das wird ja alles in Timeslots verkauft, nicht? Wenn die Feedpoints werden von internationalen Agenturen dort aufgebaut und da muss man sich dort einkaufen, damit man dort dann am Abend stehen kann und dort und der ORF, der kauft halt eine halbe Stunde dort, ja? ZDF und ARD, die kaufen den Tag, ja? So nur damit sie einfach die Unterschiede kennen und der ORF hat halt, ich weiß nicht, wie viele Korrespondenten im Moment, sie können sie eh alle mit ein bisschen nachdenken, wahrscheinlich alle aufzählen. Und man kann sie in Wirklichkeit an den Fingern, zumindest der beiden Hände, abzählen. ARD hat allein in den USA wahrscheinlich mehr, als man mit den Fingern beider Hände abzählen kann. Also da sind schon gewaltige Unterschiede. Manches Mal gelingt es halt dann dem ORF aber wieder durch solche Coups wie Karim El-Gohari oder so, auch wieder einen Vorteil zu haben. Ja, das ist manches Mal halt auch im Mediengeschäft eine Glückssache. Aber natürlich dort, wo es um Geld und wirklich um Manpower geht, muss der ORF im internationalen Konzert natürlich spielen wir eine ganz kleine Rolle. Und auch das habe ich ein bisschen beschrieben, weil das auch natürlich darunter leiden die Korrespondenten. Zum Teil auch Österreich ist halt auch kein wichtiges Land. Und das heißt, bei den internationalen Organisationen oder bei wirklich wichtigen Ereignissen muss sich der ORF halt hinten anstellen, nicht? Also wenn nicht jemand irrtümlich Australier versteht, dann heißt es wahrscheinlich eher, naja, morgen, ja, kommen Sie morgen wieder. Oder Interviewanfragen ORF, also da Das ist echt schwierig, also für viele Korrespondenten da hochkarätige Interviewpartner im Ausland zu kriegen, weil, ja, wo ist Österreich? Das ist halt schwierig.
Dankeschön.
Ja. Ich würde zum Beginn ganz gerne anmerken, dass es mich wieder mal freut, den Altersschnitt ein bisschen senken zu dürfen.
Ja.
Gerade in Bezug auf Medienkonsum wird ja doch relativ viel über uns geredet und relativ wenig mit uns geredet.
Ja.
Aber das würde jetzt zu weit führen und ich mag da jetzt absolut niemanden kritisieren oder so. Meine Frage richtet sich mehr in Richtung Beruf, Ausbildung, Journalismus. Gibt es hier mittlerweile FHs? Wie würden Sie die bewerten? Die Qualität der FHs? Kann man Journalismus aus den Büchern lernen oder ist das wirklich was, wo man einfach ins kalte Wasser reinspringen muss, wie ja die meisten von Ihren Kollegen? Oder gibt es da schon, gibt's da eigentlich jetzt schon Absolventen, wo man, die man bewerten könnte?
Ja. Also ich meine, ich würde jetzt nicht mich da trauen, einfach ein Ranking der FHs, der Journalismus-FHs zu machen, weil ich die einfach zu wenig kenne. Was ich schon weiß, dass zum Beispiel die Wiener FH einfach ganz gute Absolventen hervorgebracht hat, dass die auch von Anfang an einen sehr klaren Weg gegangen sind, nämlich eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den Medien zu suchen, also sprich die Leute, die dort studieren, sehr früh einfach auch wirklich in die Praxis zu bringen, sie auch in den Redaktionen unterzubringen. Dort gab's also da habe ich erlebt wirklich erstaunliche, kann man schon fast sagen, Karrieren von ganz jungen Leuten. Also wir hatten zum Beispiel der Jakob, nicht, der Weichenberger in der Zeit im Bild, der ist jetzt zum Beispiel Grafikverantwortlicher in der Zeit im Bild. Der ist gekommen der hat ein Praktikum gemacht in der Zeit im Bild und der hat sich etabliert innerhalb kürzester Zeit als einfach super toller junger Mitarbeiter mit einer ganz, wie soll ich sagen, neuen Kompetenz, die davor nicht gefragt war und die aber auch in der Redaktion einfach nicht vorhanden war. Ja? Also das wäre wirklich eine faszinierende Geschichte und da gibt's einige Beispiele, dafür. Ich glaube zum Beispiel aus der Joanneum kenne ich ein bisschen in Graz, die PR und Journalismus machen, finde ich am Anfang war ich da ein bisschen erschrocken, als ich diese Kombination gehört habe, aber ich finde es sehr gut eigentlich inzwischen, dass die für beides ausgebildet werden und sich einfach selber entscheiden können, was sie dann wirklich machen wollen. Und ich glaube, 2/3 landen in der PR und 1/3 im Journalismus, aber alle, glaube ich, Absolventen haben dort einen Job bekommen. Und ich finde es erstens gut, dass es eine quasi standardisierte Ausbildung jetzt einmal gibt für Journalismus, weil früher in meiner Zeit wurde man Journalist, ja? Publizistikstudium, naja, da haben viele eher abgeraten davon, nicht auch zu Recht, weil es ist keine praxisbezogene Ausbildung gewesen. Und dann haben halt viele, ich weiß nicht, so wie der Tarek, der hat halt Jus studiert da an der Uni und ich habe Germanistik studiert und ich kenne Mediziner und wir haben Wirtschaftswissenschaftler, also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Karriereverläufe, manche sind gleich nach der Matura picken geblieben, nach einem Ferialjob. Also und natürlich war immer ein bisschen die Frage, was muss man eigentlich kennen, um Journalist zu sein. Ich glaube, das ist dadurch einfach diese Frage. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass auch Leute nicht nur von den Journalismus-FHs in Zukunft im Journalismus arbeiten, aber ich glaube schon, dass es eine gute Möglichkeit ist, Journalismus kennenzulernen, das Handwerk kennenzulernen. Im Endeffekt wird wahrscheinlich ein guter Journalist, wird dann trotzdem mehr brauchen als das, was er wurscht in welcher Ausbildungsstätte mitbekommt. Aber in welchem Beruf ist es nicht so? Ja? Auch ein guter Mediziner wird wahrscheinlich mehr brauchen als das, was er auf der Uni gelernt hat im Medizinstudium. Und natürlich braucht es dann dieses Feuer einfach auch für den Job, dieses Blutlecken, so wie ich das vorher beschrieben habe, einfach diese Konsequenz dann manches Mal auch dran zu bleiben an Dingen, sich auch zu verbeißen, je nachdem, wo man auch hin will. Das ist ja auch wieder so, es ist halt der Beruf auch sehr vielfältig, weil Journalismus ist viel, ja. Das beginnt bei, ich weiß nicht, ja, halt wirklich eher unterhaltungsorientierten Geschichten bis hin zu dann den investigativen Leuten, die irgendwo, ich weiß nicht, wochenlang einem Thema hinterher recherchieren. Ja. Aber ich kann nur sagen, einfach konsequent sein, dranbleiben, Ausbildung in jedem Fall abschließen, ja, und dann einfach auch viel, viel Erfahrung sammeln, ja. Und ich finde, das Schöne an den neuen Medien ist, dass man auch heute die Dinge auch ein bisschen selber in die Hand nehmen kann. Das war ja früher zu meiner Zeit nicht so, weil was hätte man machen sollen? Ich meine, man konnte eine Schülerzeitung konnte man machen, klar, hektografiert irgendwie in Umlauf bringen, das ging schon. Aber heute sind doch einfach technisch sehr viel mehr Möglichkeiten da, um auch für jemanden, der einfach an die Öffentlichkeit treten will, da eine Plattform zu haben.
Dankeschön. Okay. Ich sehe auf die Uhr, wir sind schon sehr weit vorgeschritten. Ich würde sagen, eine Frage könnten wir noch behandeln. Gibt es noch jemanden, der sagt, mir brennt was unter den Nägeln, bitteschön?
Mich würde interessieren, in Zeiten der Zweier-Moderation ist das jetzt nicht mehr so zu sehen, wenn der Moderator fertig gesprochen hat und die Regie nicht weggeht mit der Kamera.
Ja.
Früher bei der Einzelmoderation hat man dann oft gesehen, den Moderator oder die Moderatorin sitzen und die wussten nicht, was sie tun sollen. Sollen sie in die Kamera schauen oder sollen sie wegschauen? Was geht einem in diesem Moment durch den Kopf? Denkt man sich, wieso schwenken die nicht weg, oder?
Ja, so ein Trottel der Regisseur oder so zum Beispiel. Ja. Oder also sehr profane Dinge im Normalfall, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, aber auf der anderen, die Frage ist überhaupt, kriegt man es überhaupt mit, dass man auch im Bild ist? Das ist ja oft die entscheidende Frage, nicht? Merkt man überhaupt, dass man auch im Bild ist? Weil man ist ja dann schon so programmiert, dass einfach man hat irgendwie so seinen Text irgendwie gesprochen und dann ist üblicherweise ein Beitrag oder ist eben die Kamera eine andere Kamera und man weiß dann gar nicht mehr, dass man noch im Bild ist. Also ich glaube, das ist eher die größere Gefahr oder die größere Falle, dass man dann im Bild ist und man weiß es gar nicht oder es ist einem gar nicht bewusst und man macht halt dann etwas, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist zum Beispiel. Ja. Aber drum lernt man als Moderator, das ist das Erste und Wichtigste, nie unanständige Dinge sagen, weil es kann immer das Mikrofon offen sein. Das heißt, auch nach der Sendung nicht irgendwie diesen Stoßseufzer der Erleichterung. Gott sei Dank ist die Sendung wieder vorbei. Also auch das soll es ja schon gegeben haben und soll ja auf Sendung gegangen sein. Also da mit Disziplin, also Disziplin ist da angesagt und immer sozusagen einen interessierten, seriösen Blick aufsetzen und möglichst intelligent reinschauen. Das ist empfiehlt sich generell im Fernsehen.
Wunderbar, dankeschön. Ich denke, das war auch ein wunderbarer Schlusspunkt, wenn wir ganz ins Persönliche, wie es anders geht damit. Ich möchte Sie jetzt noch darauf hinweisen, dieses Buch des Herrn Groß gibt es heute auch zu kaufen. Der Alex Stelzer sitzt ganz hinten im Eck und hat jede Menge Bücher mitgebracht. Ich lade Sie ein, davon die Gelegenheit zu nützen, das heute auch mitzunehmen und sich dann noch näher damit beschäftigen, was so passiert im Nachrichtenalltag.
Sehr gern.
Ich möchte noch gerne die nächsten beiden Veranstaltungen des Kepler Salon ankündigen. Schon nächsten Tag, also morgen, geht's weiter. Zu einer bisschen anderen Zeit, um 18.15 Uhr, findet die letzte Veranstaltung der Kooperation von der Kunstuni mit dem Kepler Salon relativ statt. Kunst- und Kulturwissenschaft, vorsorgliche Rückblicke, Geschichtsbewusstsein in der Gegenwartskunst. Vortragende ist Eva Kernbauer. Nächsten Montag ist dann der letzte Kepler-Salon im heurigen Jahr und er wird ein bisschen ein spezielles Thema haben und dann sich dem Ganzen ein bisschen anders nähern. Es heißt Quo Vadis Kepler-Salon, der Vorstand des Kepler-Salon, die Freunde des Publikums und des Kepler-Salon und das Publikum gemeinsam denken darüber nach, wie kann sich der Kepler-Salon in Zukunft weiterentwickeln, was kann damit passieren. Ich lade Sie herzlich ein, da wirklich mit drüber nachzudenken. Ich denke, es ist für uns alle und es ist gut, wenn man da einfach mit drüber nachdenkt. Ja, es geht natürlich weiter im nächsten Jahr. Sie können sich gerne eintragen, damit Sie den Newsletter zugesandt bekommen, das Programm zugesandt bekommen. Sie können den Kepler Salon auch gut unterstützen, indem Sie die Freunde des Kepler Salons unterstützen, damit Sie da einen Beitrag leisten, damit das auch in guter Qualität weiterlaufen kann. Ja, wir haben noch bis 22 Uhr geöffnet. Ich bedanke mich für Ihren Besuch, lade Sie ein, noch ein bisschen hier bei uns zu verweilen. Und wünsche dann eine gute Heimreise und bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören.
Vielen Dank. Danke.